Einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde gerne nochmal beten, ihr könnt gerne sitzen bleiben. Vater im Himmel, danke dafür, dass du lebendig bist, dass du Wahrheit bist, dass du derjenige bist, der spricht und es geschieht. Danke dafür, Herr, dass du mit Vollmacht dein Wort austeilst. Und wenn wir jetzt in dein Wort schauen, wenn wir lesen, was du schreibst, was du uns zu sagen hast, dann bitten wir dich, dass du unsere Herzen bereit machst. Und dass du selber sprichst, durch all die vielen Worte hindurch, mit der Botschaft, die du jedem Einzelnen zu geben hast. Bereite uns vor und sprich du in der nächsten Zeit, wie auch bisher im Gottesdienst. Amen. Es geht heute um verändernde Begegnung. Das ist mein Predigtthema und ich nehme euch als erstes mal ein bisschen mit in meine familiäre Situation. Ich bin gesegnet mit 3 Töchtern im Alter von 3, 5 und 7 Jahre alt, selbstverständlich auch mit einer Frau und die beschenken mich überschwänglich mit Bildern. Ja? Und ihr könnt euch vorstellen, diese Bilder haben nicht unbedingt das drauf, was ich mir aussuchen würde. Dort sind Herzen drauf, dort sind Einhörner drauf, Prinzessin mit wallenden Gewändern. Ich habe euch einige Exemplare davon mitgebracht. Und meine Frau und ich, wir wissen schon gar nicht, wohin mit diesen ganzen Bildern. Ja, ihr könnt euch vorstellen, unsere Kinder haben verstanden, dass wir diese Bilder manchmal unauffällig versuchen zu entsorgen. Und insofern durchsuchen sie auch unseren Mülleimer und stellen fest, dass wir nicht so mit den Bildern umgehen, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie stellen sich vor, dass diese Bilder alle ausgestellt werden und von uns regelmäßig bewundert werden. Und wir kommen gar nicht hinterher, das alles zu tun. Vor einigen Wochen hat mir meine Tochter ein solches Bild gemalt und sie hat mir auch erklärt, was das bedeutet. Sie hat nämlich gesagt, guck mal Papa, dort oben schlafen wir beide. Und in dem Raum darunter, dort schläft Mama. Also, wir haben eine ganze Menge Bilder und wissen gar nicht so richtig, wohin damit. Für mich sind solche Bilder total normal, dass ich sie bekomme. Und so ein bisschen ist das Gefühl, wohin mit diesen Bildern, mit dieser Flut von Bildern. Aber sie sind nicht normal, oder? Sie sind total besonders. Es sind kreative Leistungen meiner Töchter. Es sind Liebesbeweise. Jedes einzelne Herz ist etwas von ihnen für mich. Und es fühlt sich doch so ganz normal an, so ganz gewöhnlich. Es hat ganz viel mit unserer inneren Erwartungshaltung zu tun, ob solche Bilder, ob solche Momente besonders sind oder ob sie ganz gewöhnlich sind. Zum Glück hält sich Gott nicht an unsere Erwartungshaltung. Manchmal denken wir, es ist vollkommen normal und Gott spricht mitten hinein in ganz gewöhnliche Zeiten, durch Dinge, wo wir vielleicht gar nicht mit gerechnet haben, dass Gott spricht und sich zu Wort meldet. Dann sind es richtige heilige Momente, plötzlich, unerwartet, Momente, wo Gott selber spricht und wo das, was er zu sagen hat, durchdringt, mitten in unser profanes, ganz normales Leben mit Heiligkeit, mit Vollmacht, obwohl ich vielleicht in einem Alltagstrott drin bin und überhaupt nicht mit dem Eingreifen Gottes rechne. Ich glaube, dass Gott genauso in unseren Alltag hineinsprechen möchte, wie er das an einem Sonntag machen möchte. Stimmt das? Redet Gott genauso am Alltag wie am Sonntag? Ich habe heute eine sehr bekannte biblische Geschichte für euch mitgebracht. Und wahrscheinlich eine Geschichte, die ihr, genau wie ich, schon 100-mal gehört habt. Es kann gut sein, dass ich diese Geschichte zum ersten Mal auch hier in der Sonntagsschule gehört habe. Und wenn ich euch mit hineinnehme in das Geschehen, dann werdet ihr wahrscheinlich auch recht schnell denken, diese Geschichte kenne ich schon. Ich predige aber deshalb über diese Geschichte, weil Gott neu durch diese Geschichte durch mich gesprochen hat. Weil er auch beim 99., bei 100. Mal solch einen heiligen Moment schenken kann, wo wir denken, jetzt spricht Gott zu meinem Herzen. Und darauf, da lade ich dich zu ein, dich genauso darauf einzulassen und Gott hier mit Erwartungshaltung zu begegnen. Die Geschichte beginnt mit einer Begegnung an einem Sabbat. Also eine Begegnung an einem besonderen Tag. Jesus Christus ist noch recht am Anfang seines Wirkens und er zog in Galiläa umher und lehrte. Und die Leute begriffen recht schnell, dass er mit einer großen Vollmacht ausgestattet war. Sie wunderten sich. Er sorgte für Aufsehen mit all dem, was er zu sagen hatte. Er wurde zu einem Gesprächsthema. Und die Leute kamen zu ihm, um zu hören, was er zu sagen hatte. Und da er an diesem Sabbat mit den Leuten über Gott reden wollte, ging er an den Ort, wo man das machte, nämlich in die Synagoge und lehrte dort. Der Sabbat ist in der jüdischen Kultur damals und auch heute der besondere Tag, der heilige Tag, der Tag, der freigehalten wird von aller Arbeit, die an normalen Tagen verrichtet wird. Man achtet sehr gewissenhaft darauf. Man hat viele Gesetze, die diesen Tag schützen sollen, damals und auch heute. Und bis heute muss man versuchen herauszufinden, was ist denn eine Alltagstätigkeit und was ist eine Tätigkeit, die man am Sabbat verrichten darf. So ist zum Beispiel das Ein- und Ausschalten eines elektrischen Geräts Arbeit. Wenn ein Stromkreis geschlossen wird, ist das eine Alltagstätigkeit. Das ist ein bisschen herausfordernd, wenn man versucht, einen Kühlschrank aufzumachen, denn in dem Moment, wo man die Tür des Kühlschranks aufmacht, pling, geht innen drin ein Licht an, oder? Ist Arbeit. Das führt aber auch zu Herausforderungen, wenn man zum Beispiel im 15. Stockwerk eines Gebäudes wohnt und nach der Synagoge nach Hause kommt und gerne zu seiner Wohnung kommen will. Dann ist die Option, nimmt man jetzt den Fahrstuhl oder nimmt man die Treppe. Die Treppe bedeutet Arbeit, der Fahrstuhl würde ja auch Arbeit bedeuten, wenn man das Knöpfchen drückt, oder? Man schließt einen Stromkreislauf. Und so löst man das zum Beispiel, dass man sagt, naja, es gibt eine Sabbatschaltung für den Fahrstuhl. Der fährt einfach den ganzen Tag im Kreis, ja, und hält auf jeder Etage an. Und jeder kann einsteigen und aussteigen. Und keiner von den Leuten, die ein- und aussteigen, muss einen elektrischen Stromkreis schließen. So sind die Leute kreativ, aber es steckt ein ernsthaftes Anliegen dahinter. Man will diesen Tag frei halten von den gewöhnlichen Tätigkeiten des Alltags. Ein wichtiger Teil des Sabbats ist der Besuch der Synagoge. So trat auch Jesus dort auf und er lehrte mit seiner solchen Vollmacht, dass die Leute beeindruckt waren. Man sprach in der ganzen Gegend von ihm. Und im Anschluss an den Synagogenbesuch dort in Kapernaum wurde er gerufen zu einer Frau, die krank war, die hohes Fieber hatte. Man erwartete von Jesus, dass er, der doch mit solcher Vollmacht gerade gelehrt hatte, jetzt was Besonderes macht. Jesus, machst du was? Was tust du hier? Dann lesen wir in Lukas 4. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Das Fieber verschwand und sofort stand sie auf, sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Wer ist dieser Mann, der Krankheiten zu gebieten hat? Wer ist dieser Mann, der böse Geister austreibt, von dem man nicht nur beeindruckende Worte hört, sondern plötzlich auch Wunder und Dinge sieht, die kein anderer tun kann? Solche Neuigkeiten verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Und man brachte wiederum Kranke zu ihm. Man brachte Leute zu ihm, wo man sagte, wir erwarten, dass du jetzt was tust. Hörst du mich? Hörst du mein Anliegen? Kannst du dich auch um das kümmern, was mir auf dem Herzen liegt? Viele Leute kamen mit einer Sehnsucht, dass Jesus etwas tut zu ihm, dass Jesus zu ihnen spricht und dass er etwas ganz Besonderes macht. Diese Frau, die Jesus hier an dieser Stelle gesund gemacht hat, das war die Schwiegermutter des Simon Petrus. Und einige Verse später lesen wir von einer Begegnung an einem Alltag, an einem ganz normalen Wochentag, der nicht besonders war, sondern der mit Arbeit gefüllt war. Ich lese aus Lukas 5, die Verse 1 bis 3. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Ist dir diese Geschichte bekannt? Schon ein, zweimal gehört? Ja, oder? Wahrscheinlich entsteht bei euch im Kopf auch direkt ein Bild, wie das damals aussieht. Ja, die Bilder, die sich in meinem Kopf bilden, die sind geprägt von all den Bilderbüchern, die ich früher über solche Geschichten gehört habe, so wie das damals aussah. Jesus inmitten einer Menschenmenge und die Leute wollten alle was von ihm. Sie bedrängten ihn, da wollten Leute ihn anfassen, aufmerksam machen. Hörst du mich? Kannst du was für mich tun? Und Jesus kommt gar nicht zu dem, weshalb er eigentlich an diesen Ort gekommen war. Er wollte doch lehren, er wollte sprechen, er wollte zu den Leuten sprechen. Und dann sieht er diese beiden Boote am Ufer liegen. Die Fischer rund um diese Boote herum hatten die ganze Nacht draußen verbracht, nichts gefangen. Ja? Und trotzdem, so ein Fischer muss seine Arbeit vollrichten. Er muss sein Equipment bereit machen für den nächsten Tag, für den nächsten Fischzug. Ob da Fische drin waren im Netz oder nicht, das spielt keine Rolle. Die Netze müssen bereit gemacht werden. Dort sitzen sie, kurz vor dem Feierabend. Die letzten Handgriffe werden erledigt. Ein ganz normaler, vielleicht sogar sehr frustrierender Tag im Leben eines Fischers. Den Tumult da vorne, den hatten sie mitgekriegt. Sie hatten Jesus bestimmt auch gesehen, aber es gibt doch noch was zu tun. Noch ist nicht die Zeit, wo man rübergeht und diesem Rabbi zuhört. Solange bis Jesus zu ihnen kam, bis Jesus auf sie zukam und er einen Gefallen von Simon einfordert. Du Simon, ich habe doch deine Schwiegermutter mal gesund gemacht. Jetzt bist du dran, jetzt tust du mir bitte einen Gefallen. Nach einem so langen Arbeitstag, Jesus, das soll ich jetzt machen? Als hätte ich nicht schon genug gerudert. Okay, ich mache das. Dann steigt Jesus in das Boot von Simon ein und Simon rudert ein Stück weit heraus auf den See. Und Jesus kann zu den Leuten sprechen. Er rudert genau so weit raus, dass Jesus nicht mehr bedrängt werden kann von all den Leuten, die etwas von ihm wollen. Er kommt genau zu dem, weshalb er dorthin gekommen ist. Er kann jetzt sprechen zu den Leuten. Er kann sie lehren. Und währenddessen sitzt Simon Petrus in diesem Ruderboot und macht einen Ruderschlag hier, einen Ruderschlag da. Er hält dieses Boot einfach nur auf der Stelle. Nicht keine besondere Tätigkeit, die er zu verrichten kann. Hat etwas, was er wahrscheinlich wie im Schlaf tun kann. Ein Boot an einer Stelle halten, während Jesus spricht. Keine spektakuläre Tätigkeit und trotzdem absolut relevant in diesem Augenblick. Wir lesen nicht, was während dieser Zeit im Kopf von Simon vorgegangen ist, ob er sich besonders wichtig gefühlt hat, da beim Rudern. Wir lesen noch nicht mehr etwas davon, was die Worte Jesu ausgerichtet haben, was ihre Auswirkung war. Wir lesen nicht, ob da irgendwas besonders Großes passiert ist in der Zeit. Eine ganz schlichte Tätigkeit. Erwartest du, dass Jesus mit der Tätigkeit, die du am Montag verrichtest, etwas Besonderes machen kann, dass er sie gebraucht? Morgens im Bad, bei der Morgenroutine, mit den Kindern, beim Frühstück, in der Werkstatt, im Büro, in der Schule. Glaubst du, dass Jesus etwas Besonderes daraus machen kann? Ich lese weiter, Verse 4 bis 7. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt weit hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fisch, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollten herkommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Dieser berühmte Fischzug, ja, wo ich im ersten Moment sofort denke, das kommt mir sehr bekannt vor. Mich hat sehr getroffen. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder ein Buch gelesen von Kenneth Bailey. Und das Buch hat den Titel Jesus war kein Europäer. Und darin geht es darum, dass es eine ganze Menge kultureller Zwischentöne in Bibelstellen gibt, die wir nicht so ohne weiteres hören. wo wir vielleicht mit unseren europäischen Ohren drüber hinweglesen. Und er macht in diesem Buch einen Vorschlag, wie man diese Stelle umformulieren kann, sodass wir diese Zwischentöne mithören. Und ich lese das einfach mal vor. Hör mal, Jesus, meine Jungs und ich, wir sind Profis. Wir wissen, wo die Fische fressen, nämlich am Ufer. Und sie lassen sich am besten nachts fangen. Darum waren wir auch die ganze letzte Nacht auf dem See. Wir sind doch nicht blöd. Wir haben alle Fangplätze abgegrast und nichts gefangen. Jetzt sind wir todmüde und ich bin noch ein paar Stunden aufgeblieben, um dir einen Gefallen zu tun. Ihr Rabbis denkt, ihr wisst alles und jetzt befiehlst du mir auch noch, mitten am Tag im tiefen Wasser fischen zu gehen. Na schön, dann fahren wir eben raus. Wir werden schon sehen, wer hier was vom Fischen versteht. Und das taten sie dann auch. Sie fuhren raus zum Fischen. Das ganze Team. Zwei Boote. Die Magen leer, ja, der Frust des Tages noch in den Knochen, die Müdigkeit des langen Arbeitstages. Und sie erlebten dort tatsächlich ein Wunder. Was war da los? Da waren nicht nur einige Fische, die sich da zufällig in ihren Netzen verschwommen hatten, sondern da war auf einmal das ganze Netz voll. Man winkte das andere Boot umher. Solche Fischer, die verstanden sich mit Zeichensprache blind. Ja, man verriet die guten Fischgründe nicht, man brüllte nicht über den ganzen See, sondern man winkte das andere Boot her und sofort packten sie mit an. Da, so wie sie gewohnt waren zu arbeiten. Und sie zogen das ganze Netz hoch, die ganzen Fische in ihr Boot und erlebten, dass alles voll war. Die Boote waren so randvoll, dass sie zu sinken drohten. Wir werden schon sehen, wer hier was vom Fischen versteht. Zur großen Überraschung der Fischer verstand Jesus etwas von ihrem Alltag, von dem, was sie jeden Tag zu tun haben. Vielleicht hört sich das ein bisschen bescheuert an, aber versteht Jesus etwas von Microsoft Office? Versteht Jesus etwas von Pampers? Von Mikrowellen? Ich glaube ja. Ich glaube, dass Jesus sehr gut Bescheid weiß, dass er von den Dingen gut Bescheid weiß, wo wir vielleicht innerlich denken, das ist doch eher unsere Kernkompetenz. Jesus, bleib du mal bei Gottesdiensten, bleib du mal bei Bibelversen. Ich glaube, dass diese Grenze gar nicht so existiert, wie sie in unserem Kopf da ist. Jesus versteht etwas von unserem alltäglichen Frust. Er versteht etwas von Müdigkeit und er weiß ganz genau, was wir brauchen. Ich finde unglaublich spannend, dass Simon Petrus genau mit dieser profanen Tätigkeit des Ruderns von Jesus gebraucht wird. Etwas, was er im Schlaf konnte. Es beginnt mit einer ganz schlichten Bereitschaft für ihn zum Dienst. Ja, ich mache das. Ich fahre dich raus. Dann fordert ihn Jesus heraus und es geht eigentlich nur darum, dass Simon Petrus gehorsam ist, dass er sagt, ja, ich mache das. Ich lasse mich mal darauf ein, was du sagst, selbst wenn das ein bisschen bescheuert klingt. Wir werden ja sehen, wer hier was vom Fischen versteht. Und dann erlebt er, dass Jesus Christus in all dem, wo er denkt, er weiß es und was er für total normal hält, ein Wunder tut und ihn beeindruckt. Vielleicht denkst du, dass Jesus das nicht gebraucht, was du vielleicht ganz gewöhnlich und ganz normal tust. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Hier beginnt das wunderbare Wirken Jesu mit der alltäglichen Tätigkeit eines Fischers. Gott will mit uns, mit dir zusammen Veränderungen bewirken, genau an der Stelle, wo du lebst, wo du bist und mitten in den Dingen, die du vielleicht für ganz normal hältst. Im Alltag genauso wie hier im Gottesdienst. Ich glaube, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen dem Alltag und dem Sonntag, dass er 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit uns unterwegs ist und sein will. Ich lese weiter. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Wenn Jesus dir begegnet, dann verändert das alles. Dann geht es gar nicht um Begegnungen am Alltag oder am Sabbat. Dann geht es um verändernde Begegnungen, um etwas, was uns tief verändert, weil Jesus Christus uns selber begegnet. Dieser Simon wird von Jesus im weiteren Verlauf dann Petros genannt, Fels. Er wird neu angesprochen und er bekommt eine riesengroße Aufgabe. Er wird eine von den zentralen Figuren in der neutestamentlichen Gemeindebewegung. Du bist Petrus, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Er ist ein total normaler Mensch, ein Mensch mit Fehlern, mit Schwächen, mit Stärken, mit Ergänzungsbedürftigkeit. Jemand, der ganz wunderbar gebraucht wird von Gott, obwohl er völlig normal war. Aber man muss zugeben, dass natürlich diese Berufungsgeschichte des Petrus eine besondere Geschichte war. Hier wird der Fischer zum Menschenfischer. Ja? Er bekommt eine, auch in unseren Augen, riesengroße Berufung. Und es steht dann da, dass er alles zurückließ und sich Jesus anschloss. Vielleicht fühlt sich deine Berufung nicht so bedeutend an. Aber ich will dir was sehr ernsthaft sagen. Welche Bedeutung deine Berufung hat, entscheidet Gott selber. Und das wird nicht dadurch entschieden, wie das in meinem Kopf stattfindet, über dein Leben oder wie das in deinem Leben über deine Berufung gedacht wird. Natürlich können wir diese Geschichte nicht eins zu eins auf unser Leben übertragen und jetzt alle unsere Familien und unsere Arbeitsstellen und alle Leute zurücklassen und mit Jesus durch die Landschaft ziehen. Ja, das funktioniert so nicht. Aber ich glaube, es geht an dieser Stelle auch einfach nicht um diese Frage. Jesus Christus will unser ganzes Leben gebrauchen. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Nachfolge betrifft unser ganzes Leben. Nicht nur den Sonntag, sondern es betrifft jede Stunde, jede Minute unseres Lebens. Und es betrifft unser Rentendasein genauso wie unsere Arbeitsstelle und wie unsere Familie. Es betrifft auch unsere Nachbarschaft, den Verein, in dem du vielleicht bist, oder deine Gemeinde hier vor Ort. Nochmal, welche Bedeutung deine Berufung hat, entscheidet Gott selber. Jesus Christus will dich und mich genau mit dem gebrauchen, was wir vielleicht für völlig normal halten, was für uns so ganz gewöhnlich daherkommt. Vielleicht ist das nur ein Gruß von jemanden an jemanden, den ich schon 100 Mal gegrüßt habe. Zum Schluss meiner Predigt würde ich gerne mit euch auf die Reaktion des Petrus schauen. Seine Reaktion ist, dass er auf die Knie fällt und sagt: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus spürt sofort, dass Jesus nicht normal ist. Er wirft sich vor Jesus auf die Knie. Er spürt, dass Jesus mit Macht und mit Autorität unterwegs ist. Und gleichzeitig wird ihm bewusst, dass er das so nicht hat. Und dass es da einen Unterschied zwischen diesem heiligen Mann gibt und ihm als ganz gewöhnlichem Mann. Da trifft der Normale auf den Außergewöhnlichen und er spürt dieses Gefälle. Du bist heilig, ich bin sündig. Du bist Herr, ich bin Mensch. Und das bringt ihn tatsächlich auf die Knie. Und in dem Moment entsteht Anbetung. Ich kann mir gut vorstellen, dass sein Herz sehr berührt war, dass eine ganze Menge Gefühle dort durchgegangen sind. Dankbarkeit, das Bewusstsein, hier hat mich Gott berührt. Hier kommt der Heilige und nimmt sich Zeit, um ein Wunder für mich zu machen. Und er fühlt sich unglaublich beschenkt. Womit habe ich das verdient? Da kommt Ehrfurcht in das Herz hinein, da kommt Respekt. Er fühlt sich wahrscheinlich überführt. Und es kommt auch so etwas wie Furcht in sein Herz. In dem Text wird von einem Schrecken gesprochen, der ihm in die Glieder fährt. Ja, auch das passiert. Ich glaube, wenn Gott am Werk ist und wir merken das erst einige Zeit danach, dann erschrecken wir uns und sagen, wow, das wusste ich gar nicht, dass Gott hier am Werk ist. Dass er schon lange unterwegs war und ich bin fast drüber hinweggetrampelt, was er an kostbaren Dingen dort gesetzt hat in mein Leben. Und es passiert noch was. Dass Jesus Christus selber die Lücke schließt zwischen dem, was der Petrus dort als Gefälle empfindet und Jesus Christus selber tun will. Er schließt diese Lücke, er holt ihn hoch. Und die Anbetung geht weiter. Das hast du für mich getan, Jesus. Du schließt diese Lücke. Wie kann ich weiterleben mit dem Bewusstsein, dass du mich würdig machst? Kann ich dir folgen? Kann ich das heute machen, morgen machen, für den Rest meines Lebens? Genau darum geht's. Das kannst du. Jesus Christus ist genau deshalb auf die Erde gekommen, ist dafür gestorben. Der Wochenspruch heute. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus Christus ist gekommen, um diese Lücke zu schließen. Und ob diese Lücke nur in unserem Kopf existiert oder real existiert, weil wir mit Jesus Christus tatsächlich noch nicht versöhnt sind. Das ist, glaube ich, gar nicht entscheidend. Es fordert uns heraus, eine Reaktion zu geben. Ich lade dich ein, dass wir uns einen Moment Zeit dafür nehmen, zu überlegen, Gott, wo hast du gesprochen zu meinem Herzen? Und dass wir dann in der Gebetsgemeinschaft Gott Antwort darauf geben, die ich dann gerne abschließen würde.